Ergänzung zu dem letzten Punkt, wo du gesagt hast, Arbeit intensiver. Also mein Eindruck der DDR ist ja schon der, dass man dort schon sich nicht tot gemacht hat.
Mhm.
Ja, also dass man das schon irgendwie gewissermaßen extensiver gearbeitet worden ist, aber das nach deinem Vortrag natürlich eben auch entscheidend mit, das was du da zwischenzeitlich auch Korruption genannt hast, dass es auch damit zusammenhängt. Also dass man natürlich dann im Einzelbetrieb auch mal alle vier beim Krater sein lassen konnte, weil es irgendwie vielleicht trotzdem seinen Plan dann ging, aber eben das jetzt nicht irgendwie programmiertes Ziel war der Einrichtung der Wirtschaft. Also dass man dort so einen Schlendrian hatte, der auch Wohltat und der ja auch, denke ich, nach der Wende hier in Ostdeutschland der für gewisse Umstellungsschwierigkeiten gesorgt hat. Ne? Der war eben gerade nicht Resultat, sagen wir mal, sondern in bewusster Entscheidung für so ein sozialistisches Projekt, sondern war eben eher so etwas wie in einer Abgeschiedenheit vor Ort und in einer Unverantwortlichkeit für alles andere.
Man muss ja unterscheiden, also ich meine, gerade in der Endphase der DDR kam die geringe Intensität zum Teil auch dadurch zustande, dass einfach Rohstoffe fehlten, um weiterarbeiten zu können zum Beispiel oder also Halbfertigprodukte. Und wenn man normalerweise sagen könnte, dass eine wenige intensive Arbeit doch eigentlich eine gute Sache ist, muss man natürlich auch sagen, ja wenn, dann sollte die aber auch geplant sein. Also das heißt, dass man dann auch mit der Zeit, die man oder dass es einem zumindest dann überlassen ist, ob man weniger intensiv arbeitet oder doch intensiver und dafür mehr Freizeit hat und diese ganzen Fragen. Und das war ja nie etwas, was irgendwie zur Disposition stand.
Nee, vor allen Dingen, also ich meine, die Freizeit wurde dann ja im Betrieb verbracht.
Ja, genau.
Ich hätte dann noch eine Frage. Und zwar, für mich stellt sich irgendwie das Problem, praktisch die reellen kapitalistischen Umstände, praktisch, ich habe eine Gesellschaft, die nur auf eine höchste Produktion aus ist und entsprechend auch Staaten, praktisch weiterführen wollen. Das natürlich dann auch mittels Rüstungsindustrie etc. Da auch eine sehr wirkmächtige Umsetzungsfähigkeit haben, praktisch den Status quo wieder weiterzuführen. Und von uns wurde ja ausgeführt, das Ziel der Planwirtschaft ist ja eher praktisch Bedürfnisse zu befriedigen und nicht diese maximale Produktionsfähigkeit überhaupt herzustellen. Und inwieweit würde dann überhaupt die Chance bestehen, praktisch überhaupt diesen Repressalien zumindest aus dem Weg zu gehen? Da würde ja dann einfach nur noch die Möglichkeit bestehen, praktisch auf der kompletten Welt Revolution zu machen. Weil alles andere würde ja wieder in so eine Staatenlösung verfallen und das würde wieder mit sich ziehen in der Rüstungsindustrie, da müssten die Staaten wieder genauso produktiv sein und da kommen wir ja in den gleichen Schmodder, den wir schon haben, wieder rein.
Ich weiß nicht, kann man natürlich schwer sagen, aber das sollte man ruhig auch nochmal deutlich machen. Eben auch zu der Frage, waren die einfach nur wahnsinnig oder war da nicht noch mehr dahinter? Also die hatten ja schon das Problem, die hatten ja auch die Erfahrung eben aus der frühen Sowjetunion, dass da eben auch einfach mal Staaten einmarschieren. So, und ich weiß nicht, also auch, es gab ja durchaus in 50er Jahren Kräfte auch in USA, wo man jetzt nicht sagen musste, ach, naja, das ist eine Demokratie, die machen sowas Böses nicht. Und von daher hat man da natürlich nochmal einen sozusagen ganz äußerlichen Grund, die Produktivkraft zu steigern. Ob das aber, wie soll ich sagen, naja, dünnes Eis. Aber ob es dazu wirklich notwendig ist, in diesem Ausmaß einen Rüstungswettlauf mitzumachen, da hätte ich dann doch meine Zweifel. Und zumindest was die DDR angeht, bei der Sowjetunion bin ich da, was die Details angeht, einfach nicht so fit, aber was die DDR angeht zumindest, war das auch nicht das Hauptproblem. Aber klar, also wenn man, also klar, wenn man wenn man in irgendeinem mittelamerikanischen Kleinstaat einen super Kommunismus macht, glaube ich auch, dass das aus sozusagen ganz gewaltsamen Gründen keine gute Perspektive hat, egal wie gut man es aufzieht, wenn es sonst nirgendwo einen gibt. Hm.
Ja, also der gewisse Umfang, die gewisse Bedrohungslage müsste ja dann wirklich schon in einem Maß, was weiß ich, in der Maßstab der Sowjetunion zum Beispiel schon mal vorhanden sein, dass es zumindest überhaupt so eine Art Abschreckung zumindest erstmal entstehen kann, damit praktisch die ganzen schönen feinen Kommunisten, die der Mensch jetzt schon mal zusammengeschaut hat, nicht auf einen Schlag wieder verschwinden.
Naja, also deshalb, ja, also dass die jetzt sich die Atombombe angeschafft haben, hatte schon seinen Grund. So, ob das dann wirklich dazu führen muss, dass man eine hochgerüstete Armee dieses Ausmaßes mit sich rumschlägt, oder ob das nicht doch auch damit zu tun hat, dass man Unbotmäßigkeiten in Osteuropa niederschlagen können will und so, das ist dann nochmal eine andere Frage. Also gut, aber das ist dann tatsächlich eher, das ist sozusagen dann nur praktisch zu klären, aber ich glaube auch, dass es Situationen geben kann, wo man vor so einem Problem steht. So. Oder man sagt eben, nee, wenn dann auf der ganzen Welt, ich meine, sehr viel unwahrscheinlicher als das in ganz Europa zu machen, ist es auch nicht, von daher weiß ich nicht. Aber gut, also die Problemebene gibt es sozusagen.
Ich würde nochmal noch zu dem Begriff fragen. Also es gibt ja verschiedenen neueren marxistischen Theorieströmungen zu dem Begriff für Staatskapitalismus. Und jetzt nach deinem Vortrag erscheint es ja schon so, dass du dann nochmal innerhalb der sozialistischen Episode so dann nochmal so einen Unterschied machst. Also du sagst, es mag irgendwie einen Staat gegeben haben, oder ja, den gab es natürlich definitiv, der hat eine staatliche Produktion versucht und der hat dann natürlich in dem Sinne bis zu einem gewissen Punkt, den sie nicht als Staatskapitalismus zu bezeichnen gewesen, oder maximal als absterbender Staatskapitalismus oder eben so als mit einer sozialistischen Perspektive. Und dann erscheint es mir jetzt so, als wenn du auch sagst, wo sozialistische, wo diese Gewinnhebel oder ökonomischen Hebel eingesetzt sind, dann ja erst dort von staatlich regulierten kapitalistischen Modell, wo letztlich sich zum heutigen ja nur innerhalb, also in der Größe oder in der Qualität der Staatskonvention sich unterscheidet.
Ich mag den Begriff nicht, sage ich mal jetzt so ganz unwissenschaftlich, weil er ja schon einen Widerspruch in sich hat. Also, selbst wenn man davon ausginge, dass der Realsozialismus einfach den Zweck gehabt hätte, nur den Zweck, produktiv zu akkumulieren, also sozusagen, da hat man schon begriffliche Schwierigkeiten. Kapital kann man ja nicht sagen, aber also sozusagen das Produktionsvermögen zu vermehren, selbst dann haben sie es ja nicht geschafft, das tatsächlich auf eine geldliche Basis zu stellen, im strengen Sinne. Und ich würde auch sagen, dass das kann man zum Beispiel einer Honeckerschen Politik ja auch zeigen, also diese Einheit von Wirtschaft und Sozialpolitik oder so, dass irgendwo dann doch noch Reste des Ziels, vorsichtiger gesagt, Leute zu versorgen, immer noch vorhanden waren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Gesellschaft gibt, die sozusagen autark ist, also ohne Weltmarkt, die bei der alle Produktionsmittel dem Staat gehören und die trotzdem sinnvollerweise als Kapitalismus bezeichnet werden kann. Also da müsste man schon in sehr wahnwitzige theoretische Konstruktionen verfallen, dass man eben sagt, naja, es gehört zwar alles dem Staat, aber einen Markt gibt es trotzdem und da gehen trotzdem Teile pleite und dieser ganze Kram. Sowas kann man sich hinkonstruieren. Ich meine aber nicht, dass der Unterschied des Realsozialismus zum Kapitalismus einfach der war, sozusagen einfach nur eine Eigentumsfrage war, das liegt ja der Begriff des Staatskapitalismus nahe. Also ökonomisch beides Kapitalismus, im richtigen Kapitalismus Eigentum von Privatbesitzern, im Realsozialismus Eigentum des Staates und sonst ist alles gleich. Und das legt der Begriff nahe und das stimmt ja nicht. So. Sondern ich glaube eigentlich, es ist ein politischer Kampfbegriff, der irgendwo auf was Richtiges trifft. Es liegt auch daran, dass es eine Doktorarbeit ist, man ja immer so tun muss, als brächte man die Wissenschaft weiter. Gedacht, ich erfinde dafür einen Begriff und habe das Hybridcharakter genannt. Später habe ich gemerkt, dass irgendeine, ich glaube, Autorin aus den 50er Jahren den auch schon erfunden hat, von daher noch nicht mal den Orden kann ich mir an die Brust heften, aber was ich damit meine, ist, man hat eine Ökonomie, die tatsächlich Merkmale beider Ökonomien, also der eigentlichen Planwirtschaft und dem Kapitalismus in sich vereint und weil das nicht geht, ist das ein Widerspruch und führt dann permanent zu Problemen. Zweier unterschiedlicher Maßstäbe, die sich ausschließen. Staatskapitalismus klingt im Vergleich dazu so, wie soll ich sagen, so rund und funktionabel und geht eben auch sehr auf diese Herrschaftsseite, die aus politischen Gründen meiner Ansicht nach wichtig ist, aber die, glaube ich, da ökonomisch nicht das Kennzeichnende ist. Zwei Seiten. Also zum einen, wie gesagt, wenn man die falsche Auffassung hat, man müsse naturgesetzlich produktiver sein als der defizitäre Kapitalismus, man geht deshalb an den Weltmarkt und zwingt deshalb die, oder müsste eigentlich, und das hat man dann nicht konsequent genug vielleicht gemacht, die eigene Bevölkerung eben sich komplett der Produktion, der Produktion willen unterzuordnen. So. Also wenn man das so macht, ist der Computer ja sozusagen nur ein weiteres technisches Mittel. Das Problem, dass man dadurch einen Interessensgegensatz stiftet zwischen denen, die es umsetzen müssen und sozusagen ja entweder der Führung oder dem Gesamten, wie immer man es ausdrücken will, also Gemeinwohl, da habe ich auch nicht so viel mit am Hut, das ändert daran ja erstmal nichts. Und die Probleme, die daraus erwachsen, also dass man dann eben nicht davon ausgehen kann, und ich würde das übrigens auch nicht, du hast vorhin, ich weiß nicht mehr genau in welchem Zusammenhang, den Begriff der Korrumpierter, der Korruption verwendet. Das klingt so böse, so meine ich das gar nicht oder so habe ich das nicht gemeint. Also wenn jetzt jemand wirklich sagt, mein Gott, wenn ich den Plan nicht einhalte, kriege ich Ärger, also fordere ich mal mehr Rohstoffe an, als ich brauche, also als ich denke, dass ich brauche, also fordere ich mal mehr Arbeitskräfte an, als ich brauche, und denke mir vielleicht noch eine Innovation aus, die dafür sorgt, dass ich mehr Kohle reinkriege, als ich sonst reingekriegt hätte, dann ist das ein völlig rationales Verhalten und das finde ich auch nicht amoralisch. So. Das heißt, die Frage wäre eher, wie schafft man es, um Gegensatz gar nicht erst entstehen zu lassen. So. Und wenn man sozusagen das gleiche System nur im Computer überträgt, dann schafft man es vielleicht leichter, so eine komplette Verflechtungsbilanz aufzustellen, aber den Gegensatz kriegt man nicht raus. Umgekehrt glaube ich schon, dass sozusagen für eine vernünftige Planung Computertechnologie eine große Erleichterung ist, was Bedarfsfeststellung angeht und diese ganzen Geschichten. Um das Problem, dass man natürlich auch Entscheidungen treffen muss, eben zum Beispiel senkt man die Arbeitszeit oder erhöht man den Produktenausstoß. Das lässt sich beim besten Willen aus keinem Gesetz, ob von Marx oder von uns wem, ableiten. Um die Entscheidung kommt man nicht rum. Und sozusagen die Entscheidung kann man vielleicht leichter konstatieren, wenn man einen Computer hat, aber der Entscheidungsprozess wird dadurch nicht leichter. Also technisch ja, aber sozusagen inhaltlich nicht. Also es ist vielleicht nochmal so, ich frage mich jetzt, was ist eigentlich so der, neudeutsch gesagt, der Flow. Was bleibt so ein Bild von Planwirtschaft überhaupt? Ist das eigentlich eine gute Idee oder nicht? Und ich bin ja der Überzeugung, es ist eine gute Idee. Wenn ich gesagt habe, die hatten so große Probleme in der DDR-Ökonomie, muss man ja auch sagen, die haben immerhin über viele Jahrzehnte es geschafft, mit einem völlig ausgedachten Geldmaßstab, also außer dem Maßstab Weltmarkt, gut, aber also mit einer völlig absurden Idee von Geld und einer zentralen Planung eine industrielle Produktion aufrechtzuerhalten. Das muss man ja auch mal festhalten. Und auf dem Weltmarkt ist ja das Problem, wenn man jetzt sage, 10% weniger produktiv ist, dann ist man draußen. Also jetzt mal alle anderen Bedingungen erst gleich vorausgesetzt. Also man kann natürlich, sieht man ja jetzt an irgendwelchen Schwellenländern, wenn man das Lohnniveau entsprechend niedrig hat, so, aber mal alles als gleich vorausgesetzt, geht das nicht. Wenn man jetzt nur Planwirtschaft hätte, wäre dieses Problem ja so gar nicht gegeben. Also das ist das, was Marx im Kapital moralischen Verschleiß nennt, sehr schöner Ausdruck. Wenn ich eine technisch funktionierende Maschine habe, die aber sozusagen auf der Kostenebene nicht mehr konkurrenzfähig ist, dann ist die Müll. Scheißegal, ob die technisch noch produziert oder nicht. Dieses Kriterium gäbe es in der Planwirtschaft ja nicht. Das heißt, ich würde diese Probleme, die sich daraus ergeben, dass da zum Beispiel Produktion abgestimmt werden muss und so weiter, auch nicht überbewerten in der Richtung, dass ich sagen würde, das gehe jetzt nicht oder so. Und, wie soll ich sagen, wäre auch der Realsozialismus nicht zum Schluss zunehmend weniger in der Lage gewesen, beispielsweise Devisenschulden zu bezahlen? Und hätten sie immer mehr Produktivkraft aufwenden müssen, um weltmarktfähige Produkte herzustellen? Also, was ich habe solche Beispiele da auch genannt. Die Mikroelektronik zum Beispiel. Ist ja ein schlauer Gedanke, sowas für die Planung nutzbar zu machen. Die wollten aber Chips exportieren. Und haben dann jeden einzelnen Chip mit, ich weiß nicht mehr genau, 134 Mark der DDR bezuschusst zu diesem Zweck. Das ist ja ein Problem, ich meine, die liefen ja trotzdem, also die funktionierten ja. Die sind nur Müll, wenn man sie auf dem Weltmarkt verwenden will, und die sind auch Müll, wenn man RGW hat, der sagt, was weiß ich, die Sowjetunion zum Beispiel, wieso, wir verkaufen Erdöl und kaufen uns billige japanische Chips, warum zum Henker sollen wir die aus der DDR nehmen? Das sind ja alles sozusagen Vorgänge, die sozusagen nicht belegen, dass planwirtschaftlich sowas nicht zu bauen wäre.
Interessant wäre ja da zum Beispiel Venezuela. Die haben ja zumindest die Möglichkeit, die haben genügend Energieressourcen und haben damit zumindest erstmal die Grundlage ein Stück weit die praktisch ihre Produktion selber zu gestalten von Grund auf. Also da wäre ja zumindest dieser dieses Ressourcending, was ja eigentlich da grundlegend das Problem bei der bei so einer Planwirtschaft dann ist, die sich im grundlegenden kapitalistischen System praktisch noch vorschlagen muss, der hätte ja zumindest noch den Vorteil, wenn sich dann aus solchen Partnerschaften genau das entwickeln würde, Technologietransfer, bedürfnisorientierte Produktion etc.
Also das ist ja auch die Grundlage, also ich bin, also Venezuela kenne ich auch nur das, was eben man eben so in der Presse oder meinetwegen auch in der linksradikalen Presse liest. Deshalb, also mit Vorsicht, aber erstens, das ist die Voraussetzung da, aber ich glaube, man sieht auch an der Herrschaftsform da, dass die das Problem haben, erstens mit einem weitgehend, also gut, sieht man mal von einigen anderen lateinamerikanischen Ländern ab, aber weitgehend mit massiver politischer Gegnerschaft im Ausland konfrontiert zu sein und eben auch, was das Gesellschaftsgefüge selbst angeht, da doch große und relevante Schichten, Klassen im Land zu haben, die da auch was verloren haben und die deshalb sozusagen auf Dauer als Gegner zu betrachten sind, was sozusagen Notwendigkeiten jetzt der Herrschaftssicherung mit sich führt. Mir fällt gerade noch ein, ich will noch Werbung machen. Und zwar nicht für das Buch, sondern es gibt, ich war lange Jahre aktiv bei Junge Linke und es gibt im Sommer ein Sommercamp. Das heißt nur so, also man muss nicht zwangsläufig zelten. Findet in der Nähe von Hannover statt und da mache zum einen ich einen Arbeitskreis zum Thema Realsozialismus. Da werde ich schon deshalb nicht genau das gleiche erzählen, weil er doppelt so lang ist. Das heißt, es wird ein bisschen ausführlicher, also wen das noch vertiefend interessiert. Es gibt aber, also das Ganze dauert 5 Tage und es gibt aber dementsprechend auch sehr viele andere Arbeitskreise, die man besuchen kann. Wer sich darüber informieren will, www.junge-linke.de. Genau, das habe ich mir gedacht, sollte ich vielleicht doch noch sagen. Und da gibt es dann auch noch für sozusagen angrenzende Themen auch noch mehr Zeit für Diskussion.
Ich hätte noch eine Frage. Also in der Planwirtschaft geht es eigentlich nur darum, Bedürfnisse zu befriedigen und dafür so wenig wie möglich zu arbeiten, würde ich jetzt mal sagen. Und im Kapitalismus, der hat ja das Problem, dass er künstliche Bedürfnisse schafft, damit es weiter schlägt. Hast du dir in deinen Recherchen das mal angeschaut, ob sich Bedürfnisse, ob die Bedürfnisse in der DDR andere waren, als es im Kapitalismus war?
Wenig. Also ich kenne mich damit wenig aus. Also ich bin da immer so sehr vorsichtig, weil es glaube ich noch was anderes ist, wenn man sozusagen selbst erlebt hat, was ich auch, ich wohne jetzt in Leipzig schon seit einiger Zeit, was mir immer wieder erzählt wird, ist, dass natürlich auf dieser Statussymbolebene es Veränderungen gab. So. Zum Teil aus Mangel, aber auch nicht nur, weil sowohl was das, den ideologischen Überbau angeht, also Überbau auch jetzt nicht im ML-Sinne verstanden, als auch was ja, wie soll ich sagen, die praktische Relevanz für den Alltag angeht, es ganz andere Bedingungen waren. Also es ist ja so, dass man hier in dieser Gesellschaft, wenn man bestimmte Positionen bekleiden will, notwendigerweise bestimmte Autos fahren muss, bestimmte, sich in einer bestimmten Art und Weise kleiden muss, das natürlich auch aus, oder wie soll ich sagen, das auch Voraussetzungen in der Biografie hat. Also es ist ja so, dass in Führungspositionen vermehrt Leute aus Familien kommen, die selbst schon, wo die mindestens die Väter, wenn nicht Väter und Mütter, Führungspositionen bekleidet haben und einem sozusagen das kulturelle Handling möglichst schon im Kleinkindalter vermittelt haben und diese ganzen Geschichten. Da glaube ich schon, dass man da relativ deutlichen Unterschied erkennen konnte. Und das ist ja, auch wenn man, wie soll ich sagen, die Bedürfnisidee, die so die Marxisten-Leninisten im Kopf hatten, nicht gut finden muss. Also ich glaube, Naja, so ein Gedanke, also ein Spruch wie Friede den Hütten, Krieg den Palästen, hat ja nicht umsonst zu der Replik geführt, Krieg den Palästen, Krieg den Hütten, Paläste für alle. Entschuldigung, ich bin schon ein bisschen dusselig. Darauf wären MLer nicht gekommen, also zu sagen, Luxus, Prassen ist irgendwie was Tolles. So, das war ja nicht unbedingt Common Sense in der DDR-Führung. Deshalb, also ich will das gar nicht zu sehr loben, aber trotzdem kann man feststellen, dass veränderte gesellschaftliche Bedingungen da schon zu einer Veränderung der Bedürfnisse geführt haben. Also ob das dann im Kapitalismus falsche sind, weiß ich, also oder da müssen wir uns über Marshall nochmal unterhalten, das weiß ich gar nicht mal unbedingt. Denn zum Teil sind sie erzwungen und zum Teil, ach weiß ich nicht, also es spricht schon vieles für eine neue Spielekonsole. Aber zumindest kann man auch nicht davon ausgehen, dass unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen die Bedürfnisse gleich bleiben müssten und man sozusagen deshalb noch vor praktischen Problemen stünde.
Ja gut, ich denke eben zum Hauptbedürfnis, hast du jetzt gesagt, halt möglichst wenig arbeiten zu gehen und seine Bedürfnisse befriedigen zu können, wäre ja auch ein Bedürfnis.
Und das setzt ja auch voraus, dass man natürlich sonst auch was darstellt, ne? Oder dass man, was heißt was darstellt, dass man irgendwas tun kann. Also wenn man es ist ja so, also, und ich muss sagen, obwohl ich das theoretisch für völligen Schmarrn halte, habe ich das selbst auch im Arbeitsleben, also ich habe ein paar Jahre im Verlag gearbeitet, auch selbst mitgekriegt. Also es wird einem so schon sehr schwer gemacht, sich sein Selbstwertgefühl nicht über den Job zu holen. Und das muss man, also meine Erfahrung ist, dass man sich das über, wie soll ich sagen, viele politische Kontakte und auch über politische Diskussionen und so weiter permanent erhalten muss. Also ich kenne Leute, die seit Jahren radikale Linke sind und die irgendwie dann doch sagen, wenn die mich auch wenn die mich auf der Arbeitsagentur rund machen, habe ich manchmal Momente, an denen ich mir das doch anziehe. Und das sagen mir Leute, die wirklich, also die da theoretisch überhaupt kein Defizit haben, so, sondern also man muss sich das, glaube ich, in diesen Verhältnissen wirklich erarbeiten, dass man sich sozusagen sein Bewusstsein erhält und weiß, nein, ich bin kein schlechter Mensch, wenn ich hier nichts leiste. So. Und eine vernünftige Gesellschaft müsste ja natürlich so aussehen, dass sozusagen die Bereiche komplett entkoppelt sind. So. Wenn ich den, also sozusagen des Wertes, also ich weiß nicht, was gibt es da für einen Ausdruck, Ansehens oder wie man das nennen will und der Aufopferung für die gemeinsame Reproduktion.
Ich wollte es eigentlich eher dahin nochmal sagen, weil immer den Sozialismus vorgeworfen worden ist, das bedeutet ja Stillstand, also sozusagen man, es wird immer nur der gleiche Stand immer wieder durch die Produktion aufrechterhalten, wie ist die gesellschaftliche Entwicklung dann auch notwendig, wenn alle faul sind und alle eigentlich immer permanent zufrieden sind. So. Das heißt ja eigentlich, dass man, und dann gesagt wird, das Einzige, was es sozusagen nach vorn treibt, sind ja sozusagen die überschießenden Produktivkräfte, die es halt im Kapitalismus gibt und so.
Und das heißt ja letztlich Angst, ne? Ich meine, das ist ja der sozusagen der Motor hinter der Angst und also und Profitinteresse, ja.
Und das überschlägt ja eigentlich sowohl die Entwicklung vom Kapitalismus, wo es ja durchaus ohne gesellschaftliche Entwicklung, ohne technische Entwicklung gegeben hat. Und also und unterstellt dem Kapitalismus ja sozusagen, dass ihm darauf ankäme, sozusagen die Produktion oder die technische Entwicklung so zu revolutionieren, dass immer wieder Bedürfnisse befriedigt werden. Also als wenn das sozusagen sein Zweck wäre. Weil das kam schon mal hier in der Diskussion, dass das eben dann gesagt wird, der Sozialismus der entwickelt sich ja nicht weiter. Wieso soll er sich weiterentwickeln?
Da kann man eigentlich nur fragen, warum nicht. Ne? Also ich meine, es ist schwer Beispiele zu finden, aber wenn man sich, was weiß ich, die Entwicklung von Open-Source-Programmen anguckt oder überhaupt, also alles, was da im Freeware-Bereich gemacht wird und so weiter, es gibt haufenweise Leute, die ein Interesse jetzt nicht materiell verstanden, sondern die sozusagen den Willen haben, Sachen besser zu machen. So, weil sie selbst was davon haben, weil andere was davon haben, gibt es ja einen Haufen Gründe. Wie gesagt, ob das dann im gleichen Tempo passieren muss, ist noch eine ganz andere Frage und du hast ja völlig recht. Es scheint ja so zu sein, als würde der Kapitalismus permanent Waren verbessern und das käme dann Leuten zugute. Ob das dann real so ist, müsste man sich im Detail angucken. Ich wage das zu bezweifeln. Also, jetzt aus eigener Anschauung, ich meine, gut, man muss nur rausgucken, es gibt da natürlich viele Beispiele, aber jetzt so aus der Verlagsbranche weiß ich, dass da die Produktivkraft in den letzten 10 Jahren sich, oder insbesondere in den letzten 15, sich enorm gesteigert hat, lässt sich prozentual fast gar nicht mehr ausdrücken. Also sowohl was den Druck angeht, also jetzt technisch den Druck, was die Einführung von Mikroelektronik angeht in der Druckdatenverwaltung und dieser ganze Kram, das hat nur dazu geführt, ich arbeite seit Jahren im Schulbuchbereich, dass heute sehr viel weniger Leute da arbeiten und die Bücher schlechter, also handwerklich schlechter gemacht sind. Also ich selbst als Lektor lese viele Sachen nur noch quer, also von links oben nach rechts unten, weil ich nicht mehr die Zeit habe, die Sachen ordentlich zu lesen. Und ich würde wirklich sagen, also und auch handwerklich sozusagen, was Einbandqualitäten so weiter angeht, die Sachen werden nicht besser, sie werden schlechter.
Sie werden auch nicht billiger. Also,
und da kann man, also es gibt natürlich auch Sachen, die, also klar gibt es einen technischen Fortschritt, aber was ich sagen wollte, war nur, dass man diesen technischen Fortschritt meiner Ansicht nach auch anmerkt, dass sein Zweck nicht eine bessere Bedürfnisbefriedigung ist.
Und das mit dem Stillstand würde ich immer noch